Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3-Podcast für Organisation, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
Ja, da sind wir wieder. Es ist Montagmorgen.
Und eine neue Folge Culture for Breakfast. Jetzt habe ich mir hier schon versprochen direkt.
Ja, Culture for Breakfast.
So heißt es, ne?
Ja. So heißt es, ne?
Ja, ja. Ich hörte davon.
Richtig.
Ja, jetzt haben wir wieder ein schönes Frühstückssetting hier. Mhm. Hier ist einiges bereitet. Der O-Saft ist hier. Und
die Croissants.
Die Croissants, ja. Und vor allen Dingen Kaffee, ganz wichtig.
Ja, Kaffee ist gut, ne? Ja. Kaffee ist wichtig. Und vor allen Dingen unser Gast.
Auf jeden Fall.
Unser Gast, Gerald Reindl.
Genau, Sparkasse Krefeld.
Sparkasse Krefeld. Gerald, herzlich willkommen.
Ja, danke. Hat mich gefreut für die Einladung.
Ja, wir auch. Wir sind ja bei dir. Wir sitzen ja bei dir. Und ja, bevor wir jetzt mal so ein bisschen mehr über dich erfahren, vielleicht auch im Detail, versuch doch mal, dich mit drei Hashtags zu beschreiben. Sagen würde, okay, es sind drei Hashtags, die würde ich über mich sagen. Welche wären das?
Der erste Hashtag neugierig. Mhm. Der zweite Hashtag verwirkliche. Der dritte Hashtag Bayern-Fan.
Oh, da geht ein Strahl. Von
daher meisterlich.
Also ich muss sagen, der letzte Hashtag, der hat mir gerade am meisten gefallen.
Da geht ein Strahlen beim Olli.
Ich weiß gar nicht, ob wir den Zuhörerinnen und Zuhörern schon gesagt haben, welche Fans wir sind.
Was die Fußballaffinität angeht. Ja, ich habe ja schon über Lila-Weiß VfL Osnabrück. was. Aber das spielt ja hier nicht in eurer Liga.
Ja. Ich bin ja glühender Bayern München-Fan, deswegen, Gerald, freue ich mich sehr, dass hier ja ein Bruder im Geiste sozusagen sitzt.
Wenn ich das gewusst hätte, ich habe nämlich zu Weihnachten einen FC Bayern Sandwich Maker, der ist auf die Sandwiches Bayern aufgeprägt. Wenn ich natürlich gewusst hätte, dass ich hier Unterstützer habe, hätte man das Frühstück noch anreichern können.
Ja, dann wäre das noch mal schöner gewesen, auf jeden Fall.
Mit einem Sandwich Maker.
Ja. Jetzt die Frage, ob wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein bisschen langweilen hier, ne? Mit einem kurzen Fußball-Talk gereicht. Vielleicht haben wir am Ende noch Zeit.
Also bitte nicht ausschalten. Ne? Wir kommen jetzt wieder aufs Ernste.
Das ist der Cliffhanger. Ja, danke fürs Vorstellen. Da fragen wir natürlich ganz journalistisch akribisch nach. Ich gehe mal FC Bayern. Olli, da kannst du ja gleich mal nachfragen. Verwirklicher. Gerald, was zeichnet dich aus als Verwirklicher? Wo bist du Verwirklicher? Wo erlebt man dich als Verwirklicher?
Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Das Wort kommt gar nicht unbedingt von mir, sondern ich war mal abends auf einer Heimfahrt. Da kam ein Interview mit André Heller. Mhm. Und da hatte der Reporter auch gefragt, was er denn jetzt eigentlich ist. Ist er ein Künstler? Ist er ein Musiker? Wie er sich sieht? Und er sagte, oder ein Visionär, und er sagte, weder noch, ich bin ein Verwirklicher. Ich setze Ideen um. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann immer gekennzeichnet hat, auch in meiner Historie, dass ich gesagt habe, es gibt, glaube ich, innovativere Menschen als mich mit mehr Ideen, aber ich kann die Ideen dann auch relativ schnell zur Umsetzung bringen. Und das ist, glaube ich, das, was ich gut kann und was ich auch gerne kann und was mich antreibt. Dinge anders machen. Mhm. Das ist eigentlich so, das wäre der vierte Hashtag, anders machen.
Anders machen und gepaart ja auch mit dem Hashtag Neugierde. Ne, ist ja auch ein hoher Wert, gerade auch in der heutigen Zeit. Wie kann man sich das vorstellen? Also Neugierde, wie setzt du Neugierde im Alltag um? Also so, was ist dir daran auch wichtig sozusagen?
Also für mich ist so Neugierde, dass man sagt, ich bin einfach mal offen für Neues und schaue mir auch mal neue Dinge an und danach sage ich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Es gibt auch viele, wo ich mir sage, ja gut, ist nicht so. Aber heißt für mich, ich will auch mal neu arbeiten. Ich habe ja lange Jahre Projekte gemacht, mache die auch immer noch mit klassischen Projektmanagement-Methoden. Die sind gut, aber es ist jetzt schön, dass es auch mal auf dem Markt andere Dinge oder andere Herangehensweisen gibt. Und das finde ich einfach schön, weil über x Jahre immer das Gleiche machen, das ist mir wird dann auch, glaube ich, zu schnell langweilig. Das ist auch ein Teil der Neugierde ist.
Ja, nicht immer das Gleiche, genau. Nicht immer mehr von demselben, ne?
Genau.
Ja. Gerald, mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beschreib mal kurz, was du hier in der Sparkasse Krefeld machst. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
Mhm. Ich verantworte hier in der Sparkasse Krefeld einen Bereich, der heißt Personal und Strategie. Mhm. Personalthemen, die ergeben sich, das klassische Thema von Lohn und Gehalt, aber auch das ganze Thema Personalentwicklung, Personalveränderung, mhm. aber auch Change Management ist so ein Thema. Und das andere ist eben sich mit strategischen Fragestellungen eines Hauses beschäftigen, wo wollen wir hin, wo müssen wir hin, was passiert um uns mhm. herum, wie müssen wir uns da anpassen und das dann eben in eine Strategie zu gießen, aber auch schon in Form, wie können wir das mit Projekten bearbeiten, mhm. zu steuern. Also mhm. bei mir fließen sozusagen die ganzen Informationen, welche Projekte wollen wir machen, um bestimmte Themen zu erreichen, mhm. fließen bei mir auch zusammen mhm. und steuern das dort. Mach aber auch selber viel in Projekten mit. Mhm. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ja. ich bin vielleicht jetzt nicht der typische Personaler, weil ich eigentlich fast die gesamte Zeit meines Lebens immer organisatorisch oder mhm. prozessual gearbeitet mhm. habe. Ich war in Unternehmensberatungen, mhm. in vielen anderen Banken. Ich habe eigentlich mhm. immer eher im Organisationsbereich gearbeitet oder mit Strategie. Mhm. Deswegen ist so das Thema Personal für mich eine neue mhm. Herausforderung vor einigen Jahren gewesen.
Ja. Und da ist es ja vielleicht auch nochmal ganz, ganz spannend, Felix. Mhm. So gerade so die Themen, das merken wir ja auch, auf der einen Seite klar Change Management und auf der anderen Seite HR, Personalentwicklung, das kann sich auch ein Stück weit auch beißen. Haben wir im Vorgespräch auch mhm. eben schon mal so drüber gesprochen. Also wie kriegst du diese beiden Themen eigentlich auch zusammen? Also wie schaffst du das?
Das ist auch tatsächlich ein Spagat im Moment, aber auch generell, weil unter Change-Aspekten mhm. kann man sich viele tolle Ideen vorstellen, wenn ich es mhm. dann aber anschließend auch noch in den Rahmenwerken ja, ja. eines öffentlichen Dienstes mhm. mit LPVG und TVED, die alle gut und wichtig sind, mhm. so ganz agile Themen mhm. umzusetzen, da wird es dann auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber das ist ein Spagat, der gelingt mal mhm. einige Zeit gut, aber ich gebe auch zu, manchmal ist es auch sehr schwierig auszuhalten.
Mhm. Gerald, jetzt hast du gerade schon ein Wort gebracht, da erfreut bei dem einen Zuhörer, der erfreut sich das Herz, der andere sagt, ich kann es nicht mehr hören, das Wort agil. Mhm. Wir hören das auch, wir müssen mal so eine Strichliste machen, wie oft wir es dieses Jahr schon, und wir haben dieses Jahr jetzt noch nicht so allzu weit fortgeschritten, wie oft wir es schon gehört haben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche so Reaktionen auf dieses Wort. Mit dem, was du gerade beschreibst in deiner Funktion, agil, passt das in die Sparkassenwelt? Mal ganz so gefragt, oder wie passt es?
Auf den ersten Blick verbindet man vielleicht Sparkassen so mit öffentlich-rechtlichem Hintergrund nicht unbedingt jetzt mit agilen Methoden oder agilen Organisationsstrukturen, aber es ist in der Tat so, dass man viele Themen auch in der Sparkasse agil bearbeiten kann. Mhm. Also wenn ich jetzt mal von der Softwareentwicklung ein bisschen weggehe, aber in Projekten agile Methoden anzuwenden, ist in der Sparkasse genauso möglich und genauso sinnvoll, weil für uns ja die Welt genauso VUCA ist wie für andere Unternehmen, und der Welt ist es ja quasi egal, ob wir Sparkasse oder Deutsche Bank sind. Wir müssen mindestens genauso schnell darauf reagieren, und deswegen kann man das umsetzen. Sicherlich tun sich, jetzt mal im Vergleich mit dem Start-up, sind das andere Voraussetzungen. Man muss hier vielleicht so ein bisschen vorsichtiger schauen, wie geht man solche Themen an. Aber generell, und es gibt mittlerweile auch, das hat mich sehr gefreut, wir haben eine große Praxisgruppe Agile Sparkassen, die treffen sich zweimal im Jahr. Da ist schon viel Bewegung drin und sowas. Macht dann auch Mut zu sagen, Mensch, in dem Haus klappt doch so ein Ding, das können wir hier auch mal ausprobieren. Also ich glaube, da geht noch einiges.
Da tut sich ja gerade eine Menge, ne? Das merken wir auch. Und das passt so ein bisschen, was wir auch erleben. Ja, agil ist vielleicht erstmal ein Wort. Wir kommen gerade noch von einem Kunden, können wir ruhig sagen, von Bayer. Da ist auch so das Wort Agilität. Aber was bedeutet das dann in der Umsetzung? Ich glaube, da muss jedes Unternehmen, jede Organisation für sich selber gucken, wo kommen wir her? Und kann man das so umsetzen, wie ein Startup das vielleicht macht? Oder müssen wir das eben auch sehr speziell für uns nochmal betrachten?
Ja, Felix, du sagst ja immer so schön, ne? wenn bei Bayer, wenn sie das Ganze agil machen, dann fliegt denen das Werk da um die Ohren. Ne?
Genau, da muss man tatsächlich auch gucken, was passt. Also ne, auch die haben im Rahmen ihrer, in dem Bereich ihrer Initiative da agil, was prima ist. Aber wie passt es? Ne? Dann muss man wirklich das auch dann gut betrachten.
Ja. Definitiv. Ja, und das Entscheidende doch wirklich runterzubrechen, ne? Und auch zu sagen, jetzt nicht zu sagen, ja, alle Welt redet davon und es ist irgendwie ein Buzzword und dann geh mir weg damit, ich mach's nicht, sondern es versuchen anzugehen und in kleinen Schritten, ne? Vielleicht auch irgendwie das Ganze anzugehen.
Mhm. Genau.
Ja. Mir ist aber dabei wichtig, und da gibt es ja ein schönes Ordnungsprinzip, die Stacey-Matrix. Mhm. Agilität mhm. hilft jetzt nicht überall. Es mhm. gibt auch ganz klare Anwendungsfälle, wo es ja. sagt, es macht Sinn, die ganz projekthaft strukturiert abzuarbeiten, mhm. weil alles klar ist, wo will ich hin, wie soll ich es machen. Da brauche ich jetzt nicht versuchen mit ja. Agilität ja. unnötige Verwirrung. Also man muss aufpassen, glaube ich, die Methode jetzt nicht auf alles anzuwenden, sondern genau für die Fälle, wo es passt.
Ja. Ja, das ist gut. Gerald, jetzt heißt unser Podcast Culture for Breakfast. Es gibt ein schönes Zitat, Peter Drucker oder Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Was hältst du persönlich von diesem Zitat?
Würde ich zu 100% unterschreiben.
Warum?
Das würde ich gerne. Weil ich das hier auch erlebe jeden Tag. Wir können viel uns strategisch vornehmen, auch Dinge, wie wir uns verändern müssen. Wir haben auch kognitiv alles beschrieben, man braucht nur die Zeitung aufmachen, warum es sinnvoll ist, dieses und jenes zu tun. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, in einer Kultur, die eher auf Sicherheit bedacht ist, jetzt den frühen, mutigen oder auch frühen Schritt nach vorne zu machen. Und da merkt man, wie gesagt, die Strategie ist glasklar, die kann auch jeder nachvollziehen. Es aber dann auch, sage ich mal, mit gewisser Kraft zu tun, ist schwierig. Und deswegen merken wir manche Dinge, wo wir sagen, ja, um unsere Strategie umzusetzen, muss unsere Kultur auch nochmal eine andere werden. Mhm. Und das ist, alle anderen Projekte sind machbar. Mhm. Das ist ein sehr schwieriges, weil man es gar nicht als Projekt im Grunde,
ja.
Es ist ein Prozess. Mhm. Und den in Gang zu setzen, ist sehr schwierig und man vernachlässigt es eben. Deswegen kann ich dem Zitat nur sagen, gesagt, wir haben doch die Strategie, warum machen die das nicht, warum macht der das nicht? Ja. Da ist die Antwort da. Es ist halt das am wenigsten greifbare Thema.
Was ist deine persönliche Definition von Kultur?
Das ist jetzt eine schwierige
Frage. Das haben wir nicht vorher abgesprochen. Das machen wir extra nie hier in dem Podcast mal, Flo. Ne? Wer jetzt denkt, ja, ist alles schon geskriptet, es ist das nicht.
Ja, exakt, das stimmt. Ja. Es muss ja auch Überraschungen geben, ne? Weil sonst ist es einfach nicht spontan.
Genau. Oder?
Aber ich glaube, der Gerald, wir können ja noch ein bisschen sprechen hier, dann kann er sich jetzt noch eine Antwort hier überlegen. Aber jetzt sein Handy hat er übrigens, hat er nicht in der Hand. Das heißt, er macht das hier völlig aus dem Kopf raus.
Ja.
Kultur ist für mich einmal, es ist ein Ausfluss von den Grundüberzeugungen einer Organisation oder von prägenden Personen einer Organisation. Meistens sind die ja eher implizit. Wenn man die kennt, hilft schon mal zu verstehen, warum ist das so. Und die sich dann in bestimmten Verhaltensweisen zeigt. Zum Beispiel bei Veränderung reagiert eine Kultur entweder mit Gegenreaktion und wie stark sie reagiert, hilft mir dann zu zeigen, wo es hingeht. Also es hat meistens so Beliefs für mich im Hintergrund und ich merke es dann, man spürt es sozusagen im täglichen Tun, aber keiner würde genau sagen, nee, das ist jetzt ein kulturelles Thema. Und es ist ein Thema, über das alle sprechen, aber keiner rangehen will. Und deswegen bin ich auf den Ansatz, wir machen mal Veränderungsmanagement. Motor im Personalbereich ist für mich eigentlich der Ansatz des Scheiterns. Mhm. Weil das muss eine Gesamtorganisation entwickeln, dass es Menschen gibt, die ein Methoden-Know-how haben, um zu sagen, wie kann ich denn jetzt was angehen? Ja, aber zu sagen, für Kultur ist XY zuständig. Aber ich glaube, über die Zeit sind langsam so alle ein Stück weit hinweg.
So, die Kulturbeauftragten.
Genau, Beauftragten. Ich habe mich wählen lassen zum Beauftragten.
Ja.
Gerade bei diesem Thema Kultur, ne, so schwierig wie es ist anzugehen, was ist so dein Schlüssel, wo du sagst, was ist so ein Weg, wie man überhaupt mal anfangen kann? Also ohne jetzt auch zu sagen, ich finde direkt die Welt komplett neu, aber was ist ein Ansatz, wo du sagst, ja, da könnte man vielleicht auch was machen, gerade jetzt auch im Finanzsektor?
Also ich glaube, und das ist ja auch, was ich bei euch so ein bisschen mitbekommen und gelernt habe, nicht mehr versuchen, das Ganze mit einem großen Kulturveränderungsprojekt angehen. Haben wir auch gemacht, war auch gut, hat sich aber auch wieder ausgeschliffen. Ich glaube, man ändert am stärksten, indem man mal tut und mal zeigt, jetzt haben wir was mal anders gemacht als vorher. Und das hat uns sogar gefallen, dass wir es anders gemacht haben und haben jetzt Spaß dran. Und daraus sozusagen ein Momentum zu entwickeln, dass einfach mal Bewegung kommt.
Heißt schon einfach auch mal machen, schon mal anfangen, ja?
Einfach mal was ausprobieren, genau.
Das erleben wir ja auch so im Sinne von, ne? Und also man spricht ja dann auch von Bottom-up, also man fängt von unten an mit einer guten Mischung aus Top-Down. Also es muss irgendwie beides sein, aber das ist ja auch unsere Erfahrung, nicht Kulturentwicklungsprojekte, 50 Beratertage, erstmal Kultur, die Strategie muss klar sein, sondern einfach dann auch schon mal loszulegen. Sind von den ersten Kultur-MVPs, minimal funktionsfähigen Elementen. Gerald, jetzt bewegt sich ja gerade so Sparkassen-Bankenwelt in einem sehr, du hast es eben schon VUCA-Welt genannt. Und ich glaube, das blüht vielen Kunden gerade so, vielleicht nochmal so dem eurem Bereich nochmal mehr. Was macht ihr dagegen? Und ich will auch so ein bisschen auf das Projekt hinaus, was ja so vor anderthalb Jahren gestartet ist. Ja, was erlebt ihr da draus und wie reagiert ihr da drauf?
Also was wir als Sparkasse, als Banken merken und was uns auch prägt, ist einmal sicherlich das Umfeld, dass einmal die Banken sehr stark reguliert werden, also sehr viele Dinge von externen Stellen überwacht werden. Das ist nicht immer einfach, macht einen Prozess aus Kundensicht sehr schlank zu gestalten. Ein Geldwäschegesetz, eine Datenschutzgrundverordnung und erfordern viele Dinge, wo der Kunde auch nicht immer versteht, warum muss ich jetzt da wieder drücken und klicken. Das ist so ein Thema. Sicherlich ist es auch für uns die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, jetzt durch das Stichwort Niedrigzinsphase, etwas, was uns einfach betriebswirtschaftlich schwierig macht. Aber das größte Momentum fast ist einfach, dass der Kunde sich eben auch in seinem Verhalten verändert. Und wir haben ja auch gemerkt, in unseren Geschäftsstellen, was für uns ja sozusagen Kern auch ein Stück einer Sparkassen-DNA ist, da kommen eben zunehmend weniger Menschen, weil die meisten Menschen erreichen uns über ihr Tablet, über ihren PC, über ihren Smartphone. Und das hat uns dann eben, wie viele andere Häuser, ein Stück weit dazu gezwungen, auch den Weg zu gehen, zu sagen, wir müssen mehr in unsere, wir nennen es dann mediale Filiale investieren, wo wir erreichbar sind über alle Wege, per Telefon, per Chat und eben über alle Endgeräte. Aber auch im Umkehrschluss, wir müssen dann Geschäftsstellen schließen. Und das ist sicherlich erstmal intellektuell ein sehr leichtes Thema, weil betriebswirtschaftlich kann man das jedem erläutern, aber da geht es um Mitarbeiter, um Menschen, die da betroffen sind, die jahrelange Kundenbeziehungen aufgebaut sind. Für ältere Menschen wird das natürlich ein Stück weit schwieriger jetzt im Übergang. Und das führt sicherlich eine Sparkasse noch stärker an ihre Grenzen, weil, wie gesagt, unsere DNA ja ein Stück weit ist, wir sind vor Ort in der Region. Wir behaupten das immer noch für uns, aber wir sind es eben nicht mehr so visibel, wie das früher der Fall war. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt nicht rein aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen, sondern der Kunde hat das bereits abgestimmt. Der kommt nicht mehr, um einen Dauerauftrag einzurichten in die Geschäftsstelle, weil er kann es per Smartphone mit unseren Apps sofort, überall, jederzeit erledigen.
Ja, und jetzt hast du ja auch gut so die Gemengelage, sagen wir immer schön, auch beschrieben, in der sich gerade jetzt auch die Finanzbranche einfach befindet. Letztens hat ein Vorstandskollege, Kunde gesagt, so ein bisschen, früher war eher so das Problem, es kam ganz viel Geld irgendwo rein und es war eher das Problem, es auszugeben. Und jetzt ist einfach aufgrund dieser Zeit, in der wir eben leben, birgt es eben ganz andere Herausforderungen. Und sich jetzt damit auseinanderzusetzen, und da, Felix, du hast es ja schon angedeutet, das Projekt, ne, so ein bisschen Sparkasse der Zukunft. Beschreib doch noch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, weil das ist ja sicherlich ein Ansatz, sich genau mit dieser Gemengelage jetzt auch mehr zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, wie wir da auch vorgegangen sind.
Also wir haben für uns im Grunde tatsächlich analysiert, wie entwickelt sich für uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn wir mal so unsere Hochrechnungen machen, unsere Einnahmen, wie entwickelt sich unser Kostenblock, und das war dann nicht weiter verwunderlich, die Kurven laufen ungünstig zueinander, nämlich die Ertragskurve runter, die Kostenkurve hoch, von dem her mussten wir reagieren. Und wie gesagt, das andere war einfach das Phänomen, das wir gesehen haben, in vielen Geschäftsstellen, gerade sehr ländlicher Art, da ist kaum mehr Kundenverkehr, und auch das macht es auf Dauer schwer, das aufrechtzuerhalten. Fürs Wertpapiergeschäft muss man Mindestfallhäufigkeiten nachweisen können. Die konnte man einfach nicht mehr darstellen. Und dann haben wir gesagt, Wir müssen uns auf den Weg machen. Jetzt kann man sagen, wir tun uns als Sparkasse ein Stück weit einfacher, weil es gibt aus den zentralen Verbänden so grobe, ich nenne das mal so Blaupausen, so Modellprojekte, wo es schon gewisse Überlegungen gibt, die wir dann auch aufgegriffen haben. Und ich sage mal so, ein Kern unserer Projektüberlegungen für den Vertrieb bei den privaten Kunden hieß einfach weniger, aber bessere Standorte. Das heißt, wir haben sozusagen uns etwas stärker konzentriert. Wir haben ganz kleine Geschäftsstellen, wo einfach die Aufrechterhaltung unter verschiedensten Aspekten nicht mehr möglich ist, stärker zusammengeführt. Aber auch vor dem Hintergrund, der Kunde erfährt dort mehr Service, er hat dauernden Ansprechpartner und nicht in einer kleinen Geschäftsstelle, dann ist einer krank, dann ist kaum mehr Vertretung da, das war auch für den Kunden schwierig. Das können wir eben jetzt besser darstellen. Aber es hat natürlich auch den Preis gehabt, auch politisch, dass wir 19 Geschäftsstellen jetzt Ende März diesen Jahres schließen werden.
Ja, das sind dann so die, na, du sagst es ja irgendwie selber, einerseits bestimmt der Kunde das selber, wir merken es auch beispielsweise in der Medienbranche, ja, ich kann mir on demand, heißt es ja, jederzeit überlegen, wann ich mir was abrufe und habe nicht mehr das klassische Fernsehprogramm, wo man jetzt denkt, ja, das kann ich mir, das kriege ich vorgegaukelt, wobei ich sagen muss, dass manche jetzt sagen, ach, ist doch auch nett, das vorgegaukelt zu kriegen, da muss ich mich nicht mehr entscheiden, diese Möglichkeit, alles selber entscheiden zu können, überfordert ja auch manche.
Ja, so ein bisschen auch so das Phänomen Sicherheit wieder. Also ich brauche irgendwie doch Sicherheit und klammere mich an etwas. Letztens noch einen Podcast Gemischtes Hack gehört, da wurde das auch mal thematisiert. So ganz spannend irgendwie dann auf einerseits, ne? Dass man sagt, ich gehe jetzt abends nach Hause und oder am Sonntag und will dann um 20.15 Uhr den Tatort sehen, weil das dann doch irgendwie für mich eine Struktur ist und ein Ritual ist. Ja. Und mir das dann irgendwie dann doch auch, auch hilft irgendwie und ein gutes Gefühl auch gibt.
Absolut, ja.
Aber das ist auch ein Stück weit, was uns ein bisschen Mut macht, dass wir wissen, auch die berühmte Generation Y, Z, wie sie alle heißen, auch die haben weiter einen Beratungsbedarf. Aber ich glaube, und das ist das Schwierige auch zu transportieren, wir müssen Menschen dazu bringen, dass die uns als professionellen Partner sehen und in ihren Beratungsthemen zu uns kommen. Aber es macht keinen Sinn mehr, einen Menschen zu nötigen, um einen Kontoauszug zu holen. Da gibt's andere Lösungen. Ich glaube, diese Differenzierung, wo ist unter, man spricht ja so schön Convenience, also Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist einfach bequemer. Ich kann das zu Hause auf der Couch abrufen und muss jetzt nicht dahin fahren. Ich glaube, darum geht es. Da unsere Professionalität, wo die tatsächlichen Beratungsfragen sind in der Baufinanzierung, im Wertpapiergeschäft, weil da gibt es viel im Internet, aber viel hilft nicht immer viel. Da müssen wir der Navigator sein. Wenn uns das gelingt, dann bin ich auch sehr optimistisch, dass es Banks are necessary auch in 20 Jahren. Da bin ich tatsächlich noch anders unterwegs.
Ja, und auch gerade so die Zielgruppe gerade der jungen Menschen. Du hast es gerade angesprochen. So auch, ne, also sich mal die Frage zu stellen, warum sollte eigentlich ein junger Mensch dann auch in den Kontakt mit der Sparkasse Krefeld in dem Fall kommen? Und da gibt es viele Gründe, warum man das nicht tun sollte im ersten Moment vielleicht. Aber dann vielleicht auch zu schauen, na, wie kann ich mich auch eigentlich mal, naja, in so einen jungen Menschen hineinversetzen und was beschäftigt den eigentlich? Und da mal ganz verrückt auch nochmal zu denken, was sind eigentlich Möglichkeiten, um auch in Kontakt mit ihm überhaupt zu kommen? Naja, beschäftigt sich vielleicht in einer unsicheren Welt mit dem, was ich mal später mache, beruflich, und um mal überhaupt mal darüber auch nachzudenken, da gibt es ja auch ganz gute Methoden auch, Felix, mit denen man sich auch annähern kann.
Absolut. Und was wir heute auch gehört haben, wir verdienen unser Geld mit Vertrauen. Das ist ein ganz großer Punkt. Was vertraue ich dem Berater? Vertraue ich dem, der mir da an der Seite ist? Und ich merke das ja auch, ne, wenn ich ansprechbar hatte, bei mir mussten sich Personen, die ich jetzt auch in meine Versicherungsgeschäfte reinlasse, echt das Vertrauen auch hart erarbeiten, muss ich sagen. Und dann sind sie aber auch gesetzt. Und du sagst ja auch, dass jemand mich als Berater dann auch wahrnimmt und auch begleitet, ist auch ein langer Weg. Und da sind wir sicherlich nicht in der Generation, wo Leute sagen, wo der Papa sagt, mach das mal und sagt, das Kind, ja klar, mach ich, habe ich nur darauf gewartet, sondern wo die Generation sehr, sehr wohl überlegt, wen lasse ich da noch rein in meinen Bereich, wem vertraue ich. Gerald, vielleicht nochmal so zurück zum Projekt Sparkasse der Zukunft. Wie seid ihr das angegangen? Was sind so aus deiner Sicht jetzt rückblickend? Das Projekt geht ja ungefähr jetzt anderthalb Jahre. Damals, als wir da zusammen gestartet sind. Highlights, das Fazit und die Vorgehensweise.
Also wenn ich mal nochmal so Revue passieren lasse, wir haben im Jahre, jetzt muss ich hier aufpassen, weil wir den Jahreswechsel haben, im Jahr 2018 haben wir uns grundsätzlich mal mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich unser Handlungsbedarf? Mhm. Und dann war uns der grundsätzlich klar und jetzt ging es darum, wie können wir im Grunde diesen Handlungsbedarf jetzt in Arbeitspakete schnüren. Und wollten erstmal klassisch vorangehen und haben aber gemerkt, es gibt einfach so viele Unwägbarkeiten. Wir hatten dann auch Teilprojekte gehabt, also ein Teilprojekt, das sich mit Filialstruktur beschäftigt, eins mit Produkten und Prozessen und so weiter. Und am Anfang war unklar, ja, welches Projekt muss denn jetzt als erstes und dem anderen und wo wollen wir eigentlich genau hin? Und dem ursprünglichen Versuch jetzt mit einer klassischen, wir machen jetzt mal einen Masterplan und Aufgaben und Ressourcenschätzung, haben wir gemerkt, funktioniert so nicht. Das war auch eine Zeit lang, wo wir schon ein bisschen nervös waren, weil wir hatten ein bestimmtes Zeitfenster, wo wir Ergebnisse erzielen mussten. Und das war der Auslöser, wo wir, da sage ich jetzt mal ganz stolz, richtig mutig waren und haben gesagt, wir machen jetzt mal, wir kennen die Themen, aber wir planen die jetzt mal so, wie wir es mal gehört haben, in Sprints. Da haben wir dann mit dem Felix Heuer mal angefangen und wir waren ja alle im Grunde Novizen und es war jetzt keiner der Menschen ist nur professionell im Projekt, sondern teilweise sind die aus Fachbereichen, die auch in Linienaufgaben unterwegs sind. Aber das war dann mal so ein Signal, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt mal ein Gefühl, wir können den ersten Schritt gehen. Dann ist uns der erste Sprint auch gut gelungen. Wir hatten schon mal ein erstes Bild. Der Vorstand hat auch mit anfangen können. Und dann haben wir bis zum Juni letzten Jahres, da brauchten wir bestimmte Beschlüsse, haben wir genau dieses Zielbild eigentlich für uns erarbeiten können, indem wir in klassischen Sprints vorgegangen sind und haben auch eben zum Beispiel eine dann genossen zu sagen, es macht mal Sinn, nach so einem Sprint zu sagen, wie waren wir inhaltlich unterwegs, also ein Review zu machen, aber auch in der Retro dann mal nochmal zu sagen, was hat mir denn gefallen in der Zusammenarbeit, was war jetzt noch nicht so toll und wie können wir das anders machen? Und das sind für mich jetzt einfach, auch wenn wir jetzt nicht klassisch wie Scrums arbeiten, aber allein mit diesen Methoden, die haben uns als Projekt recht erfolgreich gemacht. Und das war schon ein ganz schöner Erfolg. Wir sind jetzt allerdings so in der Phase, jetzt geht es eigentlich so in eine klassische Umsetzung. Und jetzt sind wir tatsächlich im Moment, wenn ich da auch mal sagen, so ein bisschen in einer Art Hängepartie, wo wir sagen, wo können wir jetzt eigentlich weiter wieder mit Sprints arbeiten, wo sind wir jetzt klassisch in einem Abarbeiten drin. Also ein Beispiel, wenn eine Geschäftsstelle dann geschlossen wird, da gibt es klassische Pläne, was muss mit einem Safe passieren, wie wird das abgemietet. Da braucht man jetzt eben tatsächlich nicht versuchen, agil zu arbeiten. Das kann eigentlich, glaube ich, oder da hätte ich jetzt die Sorge, das würde im Chaos enden.
Da bist du wieder bei dem Punkt, Stacey Matrick, wo macht es Sinn und wo macht es auch keinen Sinn? Da, wo es viel Erfahrung gibt, da muss ich das nicht agil aufziehen, nur weil es dann agil genannt wird. Ne?
Ja, kannst du kurz mal das Wort safe, ich bin so ein bisschen hier der Beauftragte heute, die englischen Wörter, da müssen wir gleich noch ein, zwei, glaube ich, auch auflösen, die nicht so viel mit Scrum gearbeitet haben. Sag doch mal kurz safe nochmal was dazu.
Gerald. Ich glaube jetzt tatsächlich mit anderem, ich meinte jetzt einen safe in einen Kundensafe, eine Tresoranlage.
Okay, perfekt.
Sagen Sie safe. Und die Methodik safe.
Das ist
habe ich auch schon mal gelesen, könnte ich aber auch nicht erläutern.
Dann ist Felix, das ist glaube ich nochmal was für eine spätere Folge, dass wir da glaube ich nochmal drauf eingehen können.
Buzzword Bullshit
Bingo. Genau, Buzzword Bullshit Bingo. Aber trotzdem mal so, Gerald, mal so ein, zwei Worte glaube ich nochmal rausgreifen. Die Sprint-Logik, ne? Das ist ja letztendlich, kommt das ja aus der IT, aus dem Scrum, ne? Sozusagen ein agiles Rahmenwerk, wie man das eigentlich auch strukturiert, sage ich mal, umsetzen kann. Ne? Struktur eigentlich in der Agilität. Ja. Sehr, sehr wichtig. Da sagt man ja so ein bis vier Wochen ist so ein Sprint. Und erklär doch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, was ist eigentlich auch der Unterschied zu dieser Sprint-Logik, zu so einem klassischen Projekt eigentlich, wie es eigentlich auch aufgesetzt ist. Da spricht man ja immer von Milestones, von Meilensteinen versus Sprints.
Also in einem klassischen Projekt hätten wir jetzt lange versucht, ein Zielbild zu beschreiben. Und wenn wir das Zielbild fertig gehabt hätten, hätten wir dann Rückmeldung bekommen und gesagt, das war jetzt gar nicht genau das, was wir wollten. Außerdem hat sich mittlerweile dieses und jenes verändert.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben genau die Logik, dass man sagt, wir haben schon bestimmte zeitliche Ziele, wir haben auch wesentliche Themen, aber wir versuchen die von einer Sprint zum nächsten jetzt immer das Zielbild konkreter zu machen. Am Anfang waren noch sehr viele Nebelfelder, da sind einzelne Bäume rausgeragt, aber die haben uns geholfen, uns in den nächsten Schritt zu bringen. Also ich glaube, das ist der Unterschied, dass ich innerhalb von 4 Wochen ist noch ein überschaubarer Veränderungszeitraum, aber wir haben dann fast nach jedem Sprint eben tatsächlich nochmal gesagt, jetzt müssen wir nochmal das mit berücksichtigen und jenes. Und das ist eben von der Zeitökonomie her sinnvoller zu sagen, immer frühzeitig mit einem, jetzt haben wir nicht einen Prototyp wie in der IT, aber frühzeitig schon mal an den Kunden, das ist eben bei uns in der Regel der Vorstand, ranzugehen, zu sagen, so sieht im Moment die Idee aus. Die ist noch nicht ausformuliert und noch gar nichts, aber Sie können erahnen, wie unser Weg ist. Ist es das? Was geben Sie noch mit? Und dann mache ich im nächsten Sprint die Verfeinerung. Also das ist A, ein gutes Vorgehen, weil gerade wenn der Weg, das Ziel noch so unklar ist und wir auch über die Wege sind, das bietet sich ja an. Aber es hat auch allen so ein bisschen, glaube ich, am Ende geholfen, überhaupt mal loszulaufen. Weil wie gesagt, am Anfang waren alle nervös und sagten, wie sollen wir das hinkriegen?
Du kriegst dadurch auch ja eine echt hohe Geschwindigkeit auch einfach rein. Das heißt, du hast Erfolgserlebnisse, absolut, bekommst auch, das ist eigentlich schon wieder ein englisches Wort, Response, also du bekommst eine Rückmeldung, ob es jetzt vom Kunden ist oder... Ne, auch von denen, die darin auch beteiligt sind und hast dann auch diese Rückmeldung einfach und kannst damit arbeiten. Und das ist natürlich etwas sehr Positives. Jetzt hast du noch, um das nochmal aufzurollen, nochmal auch gesagt, okay, für die Entwicklungsphase habe ich verstanden, da macht das sehr, sehr viel Sinn. Und jetzt ist aber diese Überführung, ne, ist ja nochmal sehr herausfordernd in die klassische Struktur. Mhm. Ja. Und was da seid ihr ja gerade dabei, was gilt es da zu bedenken? Also hast du da... Nochmal etwas, was du auch den Menschen draußen nochmal mitgeben kannst. Vielleicht so ein paar Tipps und Tricks für die Handtasche.
Ich glaube, ein wichtiges ist, sich klar zu machen, dass es jetzt eine Phase gibt, wo man auch guten Gewissens mal wieder klassisch projekthaft arbeiten kann. Weil manchmal ist es ja tatsächlich jetzt so in unseren Modeerscheinungen, jetzt hat man ja fast schon Angst, wenn man dann so als... Dass man dann nicht als Elefant oder Dinosaurier angesehen wird, wenn man sagt, das arbeiten wir jetzt klassisch ab. Ja. Also man muss auch einfach mal sagen, jetzt hören wir auf mit dem Agilen. Mhm. Aber trotzdem auch klar machen, wir haben dann weitere Themen. Also immer wenn wir konzeptionelle Themen haben, das ist so meine Überzeugung, da bietet sich das hervorragend an, so ein Ding abzuarbeiten. Da kommen jetzt die nächsten Punkte. Das auch so weiter abzuarbeiten. Ich glaube, was für uns jetzt die Herausforderung ist, ist eben auch zu sagen, in der Zusammensetzung, wie wir jetzt arbeiten, die wird sich jetzt dann auch ändern müssen, weil ich brauche jetzt für andere Themen wieder andere Kompetenzen. Jetzt ist einfach auch so sozusagen in der Arbeitsform jetzt ein Ende und jetzt müssen wir die Arbeitsform mit neuen Menschen, neuen Rollen und Kompetenzen, die wir dann brauchen, wieder neu mit aufnehmen. Es geht sozusagen um einen Nukleus zu überführen in weitere neue Themen.
Und auch das zeigt ja wieder, es gibt nicht nur das eine und nur auch nicht nur das andere. Das merken wir ja auch, wenn wir unterwegs sind. Es muss halt passen auf den Kontext, so wie wir als systemische Berater auch sagen, okay, es gibt gewisse Muster in Organisationen, klar, kann man die unterbrechen, aber die haben ja auch in gewisser Weise ihre Rechtfertigung, dass es so ist. Ne?
Ja. Definitiv, mir gefällt daran, dass Agilität da nicht ganz so dogmatisch ist, ne? Wie es hier und da durchaus mal
vermutet wird. Durchaus. Und das merken wir auch immer wieder, ne? Olli, sollen wir noch eine kurze Runde Buzzword-Bullshit-Bingo spielen, die an Gerald geht?
Also, ja, ich finde das klasse. Es hat sich ja schon bewährt eigentlich. Also bisher, also vielleicht auch mal noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Es ist ja immer super, das Feedback auch zu bekommen. Und diese Kategorie hat sich wirklich bewährt. Gerald kann sich ja schon mal drauf freuen. Wie viele Begriffe machen wir oder wollen wir das mal offen lassen?
Ach, machen wir mal, wie viele uns einfallen, oder? Okay. Also Gerald, wir schmeißen dir ein paar Begriffe hin und du antwortest ganz kurz, was diese Begriffe für dich bedeuten.
Au, wie zwick.
Wie Blitzschach ist das jetzt? Okay. Genau. Ich fange mal an einfach. Ja, VUCA-Welt.
VUCA-Welt ist sozusagen die Beschreibung, wie sich diese Welt von morgen immer volatiler, unsicherer, komplexer und mehrdeutiger wird.
Mhm. New Work.
New Work ist aus meiner Sicht ein für mich kritisches Thema. Ich finde, ich kenne viele gute Ideen des New Works, wie man auch im Arbeitsumfeld Möglichkeiten schafft, Agilität, Kreativität zuzulassen. Mhm. ich finde, so manche Ausprägungsformen, die ich dann finde, die Richtung Großraumbüros nur noch gehen, weiß ich nicht, ob das mein New Work wäre.
Ja, was haben wir noch, Felix? Hauen wir noch einen raus.
Retrospektive.
Ja, schön.
Retrospektive. Ein, finde ich, ganz tolles Instrument, weil für jeden einfach vermittelbar ist, mit 3-4 Fragen mal zu sagen, was hat gut geklappt in unserer Zusammenarbeit und es bewusst zum Thema zu machen. Ansonsten, wenn man normal zurückgeblickt hat, hat sich Fachliches mit Persönlichem gemischt und da weiß man, es geht jetzt ganz konkret um das Thema. Das braucht natürlich manchmal Zeit, dass das Feedback dann auch so punktgenau wird und trotzdem wertschätzend ist, aber hervor und für alle, also nichts Komplexes kann man sofort einfach anwenden. Das ist ja, glaube ich, das Schöne auch an den Methoden. Ja.
Scrum. Ich hau Scrum nochmal raus.
Scrum nochmal
raus. Was ist Scrum für dich?
Scrum ist für mich ein, jetzt kann ich weit ausholen, hat viel mit Mindset auch zu tun, hat ja auch gewisse Grundwerte und das sollte man nie vergessen, dass diese Grundwerte, Offenheit, Mut, ich kann sie jetzt leider nicht alle korrekt, alle 5 wiedergeben, obwohl ich mal die Ausbildung gemacht habe, aber die beschreiben auch, wie man miteinander arbeitet, nämlich auch sehr zuverlässig, teamübergreifend und ich glaube, das darf man nie verwechseln. Manche, glaube ich, verwechseln Agilität mit, wir gehen mal pragmatisch vor und was kommt, kommt und wir machen gar nichts. Nein, es hat schon sehr viel Verbindlichkeit, in 4 Wochen zu sagen, ich liefere das Ergebnis ab. Es ist einfach ein Frame, ja, ist ja jetzt auch so ein Buzzword, ein Rahmenwerk, wo ich, sage ich mal, Methoden, Rollen beschrieben habe, die man eben gut nutzen kann, um diese Artefakte zu bedienen. Wie kriege ich eben ein Sprint definiert und getan?
Das war immer hochspannend. Wenn wir beispielsweise mal so eine Lego-Stadt agil aufbauen, dann gibt es nachher immer die Rückmeldung in den Seminaren und Workshops, die wir so machen. Oliver, Felix, das war jetzt ja so richtig anstrengend und das sind wir überhaupt nicht gewohnt. Also das ist ja auch diese Verbindlichkeit. Das macht auch irgendwo sehr, sehr viel Spaß, weil du diese Rückmeldung sehr schnell bekommst. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem anstrengend irgendwo.
Ja. Einen letzten hätte ich noch. Und dann darfst du den ersten Hashtag von, den letzten Hashtag von Gerald auflösen, den er vorhin gesagt hat.
Ich habe eine Frage noch. Anstatt des Hashtags will ich nur.
Mein letzter Hashtag und dann gilt dir die letzte Frage. Okay. Dein persönliches Frühstück sonntags morgens, weil das heißt ja Culture for Breakfast.
Mein persönliches Frühstück Sonntagmorgen ist idealerweise, dass ich noch vor meiner Familie aufstehe und in Ruhe erstmal einen Kaffee trinke. Ja. Da habe ich gern eben absolute Ruhe. Okay. Dann bin ich mit dem Tag geeint, dann richtig schönes Frühstück her. Ich esse natürlich, ich bin eher so herzhafter, ich habe gern ein bisschen Ei dabei, Wurst, Käse. Wer aus Bayern kommt, ist da, glaube ich, genetisch disponiert. Und dann sitzen wir da zusammen, frühstücken gemütlich. Danach trinke ich nochmal in Ruhe eine letzte Tasse Kaffee. Genau, das ist für mich auch ein perfektes Frühstück.
Ja, und Gerald, du hast es gerade fast schon so ein wenig beantwortet, aber die abschließende Frage, das ist ja so eine Klammer jetzt, der Fußball. Mir wurde die Frage auch oft in der Kindheit gestellt, warum bist du Bayern München Fan? Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil du bist irgendwie oft auch alleine und es kommen immer wieder diese Argumente, ja, du bist Erfolgsfan und es ist doch gar kein richtiger Fan und du bist doch nur Sympathisant und wir kennen sie alle, du schmunzelst auch schon. Warum bist du Bayern Fan?
Ich sage immer, ich habe das mir ja qua Geburt verdient, weil ich komme aus der Nähe von München, aus Fürstenfeldbruck und mal bei uns gab es halt entweder bist du 60er oder Bayern. Warum das so war, weiß ich gar nicht. Aber dann war man halt Bayern-Fan und wie das ja, wie die Sprüche ja heißt, man kann alles wechseln, aber niemals den Verein. Und für mich ist es eben tatsächlich mit allen Höhen und Tiefen und ich glaube, Bayern-Fans wissen, wie man leidet auf hohem Niveau.
Ja. Ich sag nur Chelsea. Champions League, Finale
genau das, da unten. Also, so bittere Momente wünsche ich keinem anderen Verein. Deswegen bin ich da ganz entspannt. Ich sage ja auch immer, Mitleid bekommt man geschenkt, aber Neid muss man sich verdienen. Und den haben wir genügend.
Wahre Worte.
Und mit diesen wahren Worten geht mal wieder eine Folge von Culture for Breakfast zu Ende. Gerald, vielen Dank für den tollen Austausch, für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Mir auch, war klasse.
Dir, Olli.
Ja, mir auch. Ich habe meine Stempelkarte übrigens vergessen.
Ja, ich muss ausstempeln jetzt.
Ich weiß gar nicht, muss ich gleich noch einen Korrekturbeleg, glaube ich.
Ich muss jetzt aus dem Parkhaus fahren. Okay. Die Zeit, wo das Parkhaus montags morgen schon schließt. Gerald, alles Gute.
Danke, und, euch auch.
Wir hören uns Und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt gerne Feedback zur Folge.
Und Olli, danke auch. Dir auch, danke, Felix. Bye, bye.
Ciao. Ciao.